Ja, ist interessant, du hast in der Einleitung das Erntedankfest umgedeutet auf die Ernte, die Gott einfahren möchte. Und genau das habe ich in meiner Predigt auch gemacht. Es wird heute um die Ernte Gottes gehen und um das, was er tun möchte in dieser Welt. Die Predigt heute wird sehr ernst, weil es ein sehr ernstes Thema ist. Es gibt viele Themen, die sind erbauend, die sind ermutigend. Wir haben über Segen gesprochen, auch schon die letzten Male. Ja, das ist so, schön, da darf ich nehmen und empfangen und der Herr schenkt mir etwas. Und ich werde euch heute in dieser Predigt herausfordern. Ich bin ein Herausforderer, das weiß ich auch schon von mir und ich predige auch so. Aber das ist ein Thema, ich glaube, es gibt wenig Themen, wo ich Menschen so stark herausfordern will und auch muss. Oh, vielen Dank dir. Danke. Wenn man den Statistiken glaubt, sind 80 Millionen Menschen in Deutschland verloren. 80 Millionen Menschen in einem Land, das demokratisch ist, das frei ist, das Religionsfreiheit hat. 80 Millionen Menschen werden dieses Leben hier leben, sie werden sterben und sie werden nicht bei Gott sein. 90% deines Umfeldes wird nicht zu Gott kommen, wenn man den Statistiken glaubt. 90% deiner Arbeitsstelle, 90% in deiner Straße. Außer du wohnst in einem sehr christlichen Viertel. 90% vielleicht sogar deiner Familie, deiner Verwandtschaft. Und das ist ein Thema, das mir immer wieder bewusst wurde und das mir auch letzte Woche wieder ganz neu vom Herrn aufs Herz gelegt wurde. Der Herr hat mich sehr bestätigt, dieses Thema weiter zu verfolgen. Wir haben in unserer Jugend in Memmingen dieses Jahr eine Vision. Relationship heißt unsere Vision, das heißt auf Englisch Beziehung, aber wir haben es ein bisschen umgedeutet, Relationship, also das Wort Schiff drin, und dass die Gemeinde ein Schiff ist, ja, und dass wir durch Beziehung zu den Menschen diese Menschen in dieses Schiff bringen können, durch eine Beziehung zu den Menschen, die Menschen in das Reich Gottes bringen können. Das ist unser Ziel dieses Jahr, die Jugendlichen dahin zu bringen und zu ermutigen. Und meine Vision ist, dass jeder Jugendliche bei uns dieses Jahr eine Person mitgebracht hat, die sich bekehrt. Dass wir am Ende des Jahres doppelt so viele sind. Das klingt immer wahnsinnig viel. Doppelt so viele. Was? Das geht doch nicht. Doppelt so viele heißt, jeder bringt einen mit. Einen. In einem Jahr. Das heißt, jede Woche bei uns in der Jugend bringt einer einen mit. Ja? Und dann wären wir doppelt so viele, wenn diese Menschen sich bekehren. Und die Chance, dass sich dann mindestens einer bekehrt, ist natürlich höher, wenn ich vielleicht jede Woche jemanden mitbringe. Schaut die Reihen an. Was für ein unglaubliches Geschenk wäre das, wenn innerhalb von einem Jahr diese Reihen gefüllt sind. Alle. Wenn jeder Platz hier besetzt ist mit einer Person, die du mitgebracht hast, die das Evangelium gehört hat und die zum Glauben gekommen ist. Es gibt wenig Dinge, die mich so sehr begeistern als diese Vision. Und es gibt wenig Dinge, die mich so sehr erschüttern wie dieses Thema. Die Predigt heute heißt Zurück zum Wesentlichen. Zurück zum Wesentlichen. Wir Christen behandeln so viele Themen, so viele theologischen Dinge, so viele gemeindetechnischen Dinge. Und dabei vergessen wir oft das Wesentliche. Was habe ich letzte Woche gesagt? Warum lebe ich noch? Der einzige Sinn, warum ich noch lebe, ist nicht, damit es mir hier gut geht. Das habe ich auch bei Gott. Sondern der Sinn, warum ich hier lebe, ist, ein Zeugnis zu sein für Gott. Denn bei ihm bin ich nicht mehr das Zeugnis von ihm. Er gibt sich selbst Zeugnis. Hier bin ich sein Zeugnis. Hier bin ich derjenige, der auf ihn hinweist. Hier bin ich derjenige, der in Beziehung treten kann zu den Menschen. Das ist der Sinn dieses Lebens. So erkenne ich das aus der Schrift. Deswegen lebe ich noch. damit ich Frucht bringe. Damit der Herr eine Frucht, eine Ernte einfahren kann, an der ich mitgearbeitet habe. Erntedank heißt für mich, auch dafür zu danken, dass der Herr mich gerettet hat. Ja? Wenn wir es mal von dieser Seite betrachten. Nicht nur, was der Herr mir alles gegeben hat, auch das fand ich super, wie du es auch gesagt hast. Nicht selbstverständlich, ja. Aber was für ein größeres Geschenk ist es doch, dass ich zu seiner Ernte gehöre. Richtig? Dass ich zu seinem Reich gehöre. Dass er mich gerettet hat. Und ich finde es unglaublich erschütternd, dass es so, so viele Christen gibt, die vom Herrn gerettet werden und sie das restliche Leben lang nicht auch nur einen Gedanken daran verschwenden, jemand anderen zu retten. Hauptsache, es dreht sich um mich. Ich wollte die Predigt zuerst benennen, es geht nicht immer nur um dich. Aber ich nenne die Predigt zurück zum Wesentlichen, denn das ist mehr der Kern von der Predigt. Der Kern der Botschaft Gottes ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus für die ganze Welt. Amen. Das ist die Botschaft. Ja? Das ist die Botschaft. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus, Sohn Gottes, Messias, der für die ganze Welt starb, weil Gott keine Freude am Tod des Gottlosen hat. Er will nicht, dass auch nur eine Seele verloren geht. Das ist Gottes Herz. Alles andere sind Byproducts. Ja? Alles andere sind Nebenprodukte. Wie ich dann hier mein Leben führe und wie ich in eine Jüngerschaft trete und so weiter, Nebenprodukte. Das Herz Gottes hing am Kreuz. Das Herz Gottes war sein Sohn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Das war Gottes Herz, das er gegeben hat für die Menschen. Er hatte nichts Kostbareres als seinen Sohn. Und das gab er kostenlos für die Menschen. Meine Frage war, wie kann es sein, dass wir in einem Land der Freiheit leben und so wenig Menschen bekehren sich in unseren Kirchen? Das ist ein sehr ernster Gedanke für mich. Ich war jetzt auf einer Konferenz vom Pfingstbund. Ich war zum ersten Mal mit dabei, weil ich ja auch gerade in theologischer Ausbildung bin und so weiter und die Bünde gerade kennenlerne, wo ich vielleicht mal ordiniert werden möchte. Und auf dieser Tagung, das waren 4 Tage, ging es um Gemeindegründung und Gemeindewachstum. Das war das Schwerpunktthema, die Vision des Bundes für dieses Jahr. Und an einer Stelle dieses Abends kamen 100 Leute nach vorne, die in den letzten Jahren eine Gemeinde gegründet haben in diesem Bund. 100 Leute haben eine Gemeinde gegründet. Und dann wurde gefragt, okay, wie läuft's bei euch? Ja, ne? So, ihr braucht bestimmt viel Geld oder das ist bestimmt problematisch. Und wisst ihr, was alle gesagt haben? Das Einzige, was alle erzählt haben, die haben nicht von ihrem Problem erzählt, die haben nicht davon erzählt, oh ja, ich habe so eine schwierige Ältestenschaft oder ja, es ist so schwierig mit den Leuten. Jeder hat erzählt, wir haben dieses Jahr Menschen getauft. Eine frisch gegründete Gemeinde hat in einem Jahr über 40 Menschen getauft und fangen nach einem Jahr an, eine neue Gemeinde zu gründen, in einem Ort 15 Minuten weiter weg. Und ich saß dran und dachte mir, wow, was für ein großes Herz Gottes wird da sichtbar. Das Herz Gottes, das Menschen rettet. Die haben Schwierigkeiten, haben sie auch gesagt. Es gibt Leute, die machen Gemeinden auf in Gegenden, da würden wir nicht mal hinlaufen. Ja, in Deutschland. Viertel, die so schwierig sind. Und diese Leute haben den Auftrag von Gott bekommen, ich gründe hier eine Gemeinde. Und sie erleben nicht, wie ihre Klugheit Menschen rettet, sondern wie Gott Menschen rettet. Sie erleben, wie der Herr Menschen rettet. Rettet für Ewigkeit. Und da ich diese Vision davor schon, vor dieser Tagung schon auf meinem Herzen hatte, auch für unsere Jugend, hat mich das so stark getroffen und nochmal bestätigt. Herr, ich glaube, das ist dein Herz dieses Jahr. Ich glaube, dass eine Erweckung vor uns steht. Das haben ganz viele auch bestätigt. Ja, auch außerhalb Deutschland. Prediger, die da waren, die gesagt haben, sie spüren, dass Deutschland am Rande einer geistlichen Erweckung ist. Aber, liebe Freunde, diese Erweckung kommt nicht von alleine. diese Erweckung kann an uns vorüberziehen. Das sehen wir in der Bibel. Es gibt Verheißungen Gottes, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, die vorüberziehen können an uns, dass wir den Segen nicht empfangen. Bestes Beispiel Israel, ne? Ich habe es letzte Woche erzählt. Auch wenn eine Erweckung vor uns steht, auch wenn wir vielleicht geistig an einem Punkt sind, wo die Menschen gerettet werden können in Deutschland, kann es sein, dass wir die Chance verpassen, uns gebrauchen zu lassen. Es kann sein, dass wir diese Chance verpassen. Und wisst ihr was? Ich will nicht auf mein Leben zurückgucken und sagen, Herr, wozu hast du mich eigentlich gebraucht? Ich will auf mein Leben zurückgucken. Unabhängig auch davon, dass ich jetzt hier arbeite, sondern in meinem Privatleben, ja, als Dave, als ich, nicht als Pastor oder als Jugendleiter. Ich als Dave will auf mein Leben zurückgucken und sagen, Herr, danke, dass du mich gebraucht hast. Danke, dass du mich gebraucht hast. Ich durfte erleben dieses Jahr, dass der Herr mich herausgefordert hat. Ich habe so oft gebetet, Herr, mach was mit mir. Ich meine, toll, dass ich predigen darf und so, aber hier predigen, das ist schön und gut. Dass Menschen zu mir kommen und sagen, die Predigt war toll, das ist schön und gut. Aber der Sinn dieser Predigt ist, dass Menschen zum Glauben kommen, im Glauben gestärkt werden und andere zum Glauben bringen. Alles andere ist nebensächlich. Das ist das Herz von dem, dass das Wort Gottes uns erfüllt für unseren Dienst, für unseren Auftrag, für unser Leben. Und er hat mir gesagt, okay, Dave, dann mach. Dann mach. Und ich habe dann einen Hauskreis gegründet mit meiner Frau zusammen, wo Leute dabei waren, die kannten schon das mit dem Glauben, aber waren noch nicht so fest im Glauben. Und es waren Leute dabei, die kannten das gar nicht. Oder nur vom Hörensagen. 7 Leute. Und nach ein paar Wochen sind 4 Leute gegangen. Das war sehr deprimierend. Und war irgendwie, Herr, es funktioniert nicht. Sie gehen weg. Es gefällt ihnen nicht. Aber die 3 restlichen haben eine feste Entscheidung getroffen für Jesus. Nochmal neu, zum ersten Mal. Und sie sind jetzt im Hauskreis. Sie wollen mit mir zusammen jetzt hier in der Jugendarbeit weitermachen als Mitarbeiter. Und wir haben wieder einen neuen bei uns im Hauskreis, der Atheist ist, der sich interessiert für den Glauben. Und da habe ich gemerkt, Herr, so schwierig war das doch nicht. Ja, weil das bist du, der du es machst. Aber ich muss anfangen. Ich muss anfangen. Und ich möchte heute reden über 3 Dinge, die uns fehlen. Vielleicht als Privatpersonen, vielleicht in unseren Hauskreisen, vielleicht in dieser Gemeinde. Und mir geht es darum, dass ihr heute prüft. Prüft euch in eurem Herzen. Ich habe mich in diesem Punkt geprüft und ich kam zum Schluss, Herr, du musst gehörig was verändern bei mir. Und er hat was angestoßen bei mir in den letzten Wochen, indem er mich immer wieder zu diesem Punkt geführt hat, dass mein Herz entfacht wird für die verlorenen Menschen. Und der erste Punkt, der uns oft fehlt, ist der Blick der Notwendigkeit. Der Blick der Notwendigkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das bedeutet im Umkehrschluss Folgendes. Das finden wir ganz toll, diesen Satz. Ja, auch wenn wir vielleicht irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, weil wir ihn schon so oft gehört haben. Aber vielleicht müssen wir mal von der anderen Seite herangehen an diesen Satz, dann wird uns klar, was es bedeutet. Das bedeutet, die Menschen ohne Jesus sind ziellos, sie sind blind, sie sind tot und das Allerschlimmste ist, sie sind unter dem Zorn Gottes. Das ist der Umkehrschluss. Wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dann sind alle Menschen, die außerhalb von Jesus sind, absolut verloren. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und das Problem ist, dass wir das vergessen. Wir denken an unseren Jesus, mein Jesus, mein Freund, mein Ratgeber, der mich glücklich macht, der meine Seele zur Ruhe bringt. Ich sag dir eines, wenn du so dein Leben durchlebst, wirst du nie was erreichen. Du wirst dich nämlich dein Leben lang um dich selbst drehen. Da kommst du nicht vorwärts. Fängst dich hier an, läufst einmal rum, bist wieder da. Ja, das ist ein Kreis drehen. Ein Kreis hat 360 Grad. Den kannst du so oft machen, wie du willst. Du kommst immer am selben Ende raus. Ja? Aber wenn du anfängst, dich zu bewegen und deinen Blick von dir wegzubewegen und zu sagen, Moment mal, Moment mal. Wenn ich jetzt glaube, ich bin ja gerettet. Ich bin ja gerettet, aber vielleicht ist der nicht gerettet. Was kann ich tun, damit er auch gerettet ist? Um es mit diesem Schiff auszudrücken, das wir auch in unserer Jugend gebraucht haben, dieses Bild. Es ist wie, wenn wir auf einem Schiff stehen in wilder See und überall sind Menschen, die am Untergehen sind. Und die Hände sind teilweise nur noch draußen und sie ertrinken und sie gurgeln vielleicht nur noch. Und wir stehen am Ufer und sagen, schön warm ist es hier. Schön, dass es so bequem ist hier. Ja? Hauptsache, wir haben eine gute Zeit. Oh, ich finde, die Musik hier auf dem Schiff ist ein bisschen zu laut. Kann man das leiser machen? Das sind dann unsere Probleme. Aber dass da Menschen ertrinken um uns herum, das vergessen wir. Ja, der Prediger hat mir nicht so gefallen diesen Sonntag. Who cares? Wer interessiert's? Vielleicht war es nicht für dich. Vielleicht war es für jemanden, der das hören musste. Der Lobpreis hat mir nicht gefallen. Der Lobpreis ist nicht für dich. Lobpreis ist für Gott. Ja, Kirche, ist irgendwie langweilig. Ja, dann mach mit. Dann mach's spannender. Also, versteht ihr, was ich meine? So viele Christen stehen an Bord dieses Schiffes und sie gucken nur auf ihr Schiff. Oder sie gucken noch runter zu den Leuten. Ne? Und sagen, ja du, ich will dir gar nicht in dein Leben hineinreden. Wenn du verstehst, dass da ein Mensch vor dir steht, der tot ist, und dann noch politisch korrekt zu agieren, ja, ich will dir nicht in dein Leben reinreden, das widerspricht sich. Natürlich regnet das Leben von diesem Menschen rein. Ob er das annimmt oder nicht, ist ja seine Sache. Aber wenn ich anfange, politisch korrekt mit den Leuten zu reden, du, also im Prinzip alle Wege führen nach Rom und ich meine, das ist ja auch gut, was du glaubst und das ist ja auch okay. Ja, das ist wie wenn du einem Toten sagst, ja, du bist halt tot und ich bin lebendig. Ja, willst du, dass er tot ist oder lebendig? Wir vergessen, dass wir da tote Menschen vor uns haben. Die sind geistlich tot. Die sind vielleicht körperlich lebendig. Die sind vielleicht erfolgreich, die sind vielleicht klug, die sind vielleicht gut aussehend. Aber sie sind geistlich tot. Und wir reden so oft zu Menschen, als wären sie geistlich lebendig. Und als könnten sie verstehen, was wir da sagen. Die Bibel sagt, das, was fleischlich ist, kann das Fleisch verstehen. Aber das, was durch den Geist kommt, kann niemand verstehen, außer der Geist Gottes. Das kannst du nur durch den Geist verstehen. Lass uns doch aufhören, so mit Leuten zu reden, als könnten sie das verstehen. Wir müssen so zu Leuten reden, dass sie lebendig werden. Amen. Diese Stelle im Alten Testament, Hesekiel, tote Gebeine. Ja? Und Gott sagt zu Hesekiel, sprich zu diesen toten Gebeinen. Und Hesekiel fängt nicht an zu sprechen, oh ja, stimmt, ich überlege mir jetzt ganz kluge Phrasen, wie vielleicht die Toten aufstehen können. Ich habe keine Phrasen, dass Tote aufstehen können. Ich habe die Botschaft Gottes, das Evangelium, das Tote auferweckt und das Tote lebendig macht. Mehr habe ich nicht. Keine klugen Worte. Ich bin nicht jemand, der sagt, Glaube ist dumm. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe auch die intellektuelle Seite des Glaubens. Aber das bringt niemanden zum Leben. Wenn ich ihm erkläre, dass es vielleicht drei Autoren gibt bei Jesaja oder vielleicht gibt es fünf oder dass der Schreibstil von Hiob darauf hindeuten könnte, dass es eher poetisch und nicht geschichtlich ist. Ja, das ist nett, aber das bringt niemanden zum Leben. Niemanden. Das ist nett und das ist okay, aber das ist nicht unsere Kernbotschaft. Und wir fangen an, über Dinge zu reden mit den Leuten. Der ist da im Wasser und wir fangen an, mit dem zu reden über Politik. Ja, welche Partei würdest du... Ja, die Partei rettet ihn aber nicht. Also wir haben Menschen, mit denen wir jedes Mal, wenn wir sie treffen, über Politik reden und wir haben noch kein einziges Mal über Jesus geredet. Der wird nicht durch die SPD oder CDU gerettet. Auch nicht durch andere Parteien. Er wird gerettet durch Jesus Christus allein. Das rettet ihn. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mutiger werden in diesem Punkt, oder? Ich weiß, dass alle anderen Themen angenehmer sind. Das weiß ich. Das ist völlig klar. Natürlich rede ich lieber mit jemandem über Naturwissenschaft, weil da kann ich ihn nicht verletzen, da kann ich ihm nicht irgendwas... Da brauche ich keine Angst haben. Aber wenn ich mich oute und sage, ich habe eine Wahrheit und diese Wahrheit gilt nicht nur für mich, die gilt auch für dich, dann wird es unangenehm. Okay? Dann wird es unangenehm. Änder ein Wort in der Bibel und keiner hat mehr ein Problem mit der Bibel. Änder das Wort der in ein. Jesus sagt, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit, ich bin eine Art des Lebens und ich bin ein Weg, zum Vater zu kommen. Sag das und niemand hat mehr ein Problem mit dem Christentum. Niemand. Der Weg. Die Wahrheit. Das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Niemand. Glauben wir das noch? Glauben wir das wirklich noch? Dass Jesus der Weg ist, der deinen Nachbarn retten kann. Und wenn dein Nachbar nicht Jesus findet, dann findet er keinen Weg zu Gott. Dass Jesus der Einzige ist, der deinen Chef retten kann. Und wenn dein Chef Jesus nicht kennenlernt, ist er blind. Ich glaube, dass diese Notwendigkeit, Jesus, wieder neu in uns einziehen muss. Und das ist das Herz Jesu. Wir schauen mal in Lukas Evangelium, Kapitel 19. Ich möchte euch mal das Herz Jesu zeigen für verlorene Menschen. Vielleicht meinen jetzt manche von euch schon gedanklich, naja, jetzt kommt Dave wieder mit, jeder Christ ein Evangelist. Ne? Gib diesen Spruch, Lukas 19. Jeder Christ ein Evangelist, das sage ich gar nicht. Evangelisten sind die Profis in der Gemeinde, ja, die sagen, mein Auftrag ist, Menschen zum Glauben zu bringen. Aber jeder ist aufgerufen, ein Jünger Jesu zu werden, richtig? Ein Nachfolger Jesu. Was haben die Nachfolger Jesu denn für einen Auftrag bekommen? Geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Dazu brauche ich kein Evangelist sein, um jemandem zu erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe. Jeder von euch hat ein Zeugnis. Jeder von euch. Jeder von euch hat eine Geschichte. Jeder von euch, hoffentlich, weiß, was wir glauben. Und du brauchst kein Evangelist sein, um das zu erzählen. Okay, die Evangelisten machen das im großen Stil, ja? Die wissen noch, okay, da haben wir verschiedene Menschengruppen und ich muss irgendwie auf die eingehen und so. Okay, das ist jetzt Profisache. Aber wenn du kein Profi bist, dann erzähl einfach. Aber ich glaube, dass wir erst an diesen Punkt kommen, wenn eine Notwendigkeit in unserem Herzen die unangenehmen Dinge überwindet. Und ich zeige euch mal das Herz von Jesus. Lukas 19, 41. Jesus kommt nach Jerusalem. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Jesus ging hin und weinte über die Stadt. Warum? Warum? Weil sie kaputt gehen wird irgendwann? Nein. Das ist ein geistliches Bild. Weil er wusste, wenn diese Menschen nicht zum Glauben kommen werden, dann wird das Gericht Gottes über sie kommen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles kaputt gehen wird, wenn sie nicht Gott erkennen. Wann hast du das letzte Mal zu Gott gefleht und geweint? Nicht für dich selber, sondern für jemand anderen. Das ist das Herz Gottes. Und als mir das neu bewusst wurde, habe ich mich sehr, sehr geschämt. Weil meine Gebetszeiten können sehr gut und ausgiebig sein, aber die können auch sehr lange bei mir sein. Ja, ich nehme mich da nicht raus bei diesem Thema. Die können auch sehr lange bei mir sein. Meine Probleme, mein Herz, meine Seele, meine Familie, mein Job, meine Gesundheit. Ja, wenn ich das durchgehe, kann ich stundenlang beten, natürlich. Natürlich. Jesus ging hin und er weinte über die Stadt, weil er die Notwendigkeit erkannte. Er sagte, wenn ihr doch bloß erkennen würdet. Ich habe gestern Abend mit einer Person geschrieben. Ich habe so Kontakte bekommen über diese Fridays for Future Bewegung in so einer WhatsApp-Gruppe, die sind aus ganz Deutschland. Und die haben dann irgendwann angefangen, so eine eigene Gruppe aufzumachen, wo man über den Glauben redet. Da bin ich dann auch mit reingekommen und habe mit ein paar Leuten angefangen zu schreiben. Und gestern Abend habe ich wieder mit jemandem geschrieben. Und eine junge Frau. Und dann hat sie angefangen, mir zu erzählen. Sie hat einfach gefragt, hey, ich habe so gefragt, wie geht's dir? Und so, ja, passt schon, passt schon. Und bei passt schon kann ich aufhören und sagen, okay. Oder ich kann merken, ey, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Also habe ich nachgefragt, okay, was ist los? Erzähl, wenn du möchtest. Und dann hat sie erzählt, ganz schlimme Dinge, die in ihrem Leben vorgefallen sind, wirklich übel. Die ist richtig fertig, auch psychisch. Ja. Eine junge Frau, die noch in der Schule ist, aber die bereit ist für die Klapse. Ja. Und hat mir alles erzählt. Und ich habe dann zurückgeschrieben, habe gesagt, du, in diesen Punkten kann ich dir nicht helfen. Aber ich glaube, dass dir jemand helfen kann. Das ist Gott. Und ich habe ihr das Evangelium erzählt. Und sie war sehr beeindruckt, hat noch viele Fragen. Aber wisst ihr, ob sie sich dann bekehrt oder nicht, das ist nicht meine Sache. Da muss ich mir auch keinen Druck machen. Habe ich es jetzt falsch erzählt? Oder? Nee, das brauchen wir nicht machen. Es fängt mit dem Herzen an. Mit einer Entscheidung zu sagen, ist mir dieser Mensch egal? Glaube ich, dass dieser Mensch, ja, der kann es auch woanders noch hören? Oder glaube ich, dass jetzt ein Moment ist, wo der Heilige Geist mich anspricht, hey, diesem Menschen geht es nicht gut. Und du kannst ihm helfen. Rede einfach mit ihm. Oder mit ihr. Rede einfach. Wir müssen nicht jedes Mal auch mit der Evangeliumspeitsche kommen. Wir haben zwei große Aufträge. Also wir haben einen Auftrag und wir haben ein Gebot. Die sind erstmal getrennt. Der Auftrag ist, macht alle zu Jüngern. Und das Gebot ist, liebt alle Menschen. Das ist erstmal getrennt. Wenn ich jemanden liebe, brauche ich nicht gleichzeitig das Evangelium erzählen. Das muss ich nicht. Das kommt auch manchmal gar nicht gut, weil die Menschen haben das Gefühl, du liebst sie nur, damit du deine Botschaft weitergeben kannst. Das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat den Menschen geholfen und dann hat er mal wieder gepredigt. Und dann hat er wieder den Menschen geholfen. Und dann hat er wieder gepredigt. Und ab und zu hat er ihnen geholfen und dann gleich ihnen noch was gesagt. Oder er hat erst gepredigt und ihnen dann geholfen. Aber das sind zwei Sachen. Beide Sachen sind aber wichtig. Wenn wir nur predigen, ohne die Liebe zu leben, ist es nichts nütze. 1. Korinther 13. Du kannst die größte geistliche Erkenntnis haben, wenn du keine Liebe hast für die Menschen, ist es nichts nütze. Aber wenn du nur liebst und nicht das Evangelium erzählst, dann ist es ohne Substanz. Dann wird es irgendwann zu einem Punkt kommen, wo der Mensch auch Wahrheit braucht, ja, und eine Substanz in seinem Leben. Der zweite Punkt nach Notwendigkeit ist Autorität. Ich werde heute so Punkte durchgehen, dass ihr keine Ausrede mehr habt, Menschen von Jesus zu erzählen. Denn die Bibel sagt uns alles. Okay, vielleicht merkst du, ja okay, ich weiß, ich sollte, ich müsste. Erstmal lass dieses Sollte und Müsste weg. Völliger Quatsch, Sollte und Müsste. Wir sind hier nicht bei einer Sekte, ja, wo es bestimmte Sektennamen gibt, die anklopfen und müssen so und so viele Menschen am Tag abarbeiten und so. Nee, so ein Quatsch. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, dann mach's nicht. Dann geh erstmal in deine Kammer, bete und sag, Herr, erfüll mich. Erfüll mich, das muss von innen kommen. Es geht nicht darum, dass du jetzt kontrolliert wirst, wie viele Menschen hast du im Jahr bekehrt. Sondern es geht darum, dass du neu erfüllt wirst mit dem Herz Gottes. Und wenn du merkst, das hast du nicht, dann bete um dieses Herz. Bete um dieses Herz. Und dann geh los. Auch wenn du vielleicht merkst, okay, es ist nicht noch nicht so da, wie ich es wollen würde, aber wenn auch nur ein Funke vom Herz Gottes da ist, dann lass es zu einem Feuer werden. Geh raus und mach das. Vielleicht sagst du, aber ich kann das nicht. Ich würde ja gerne mit dem und dem reden über Jesus, aber ich kann das einfach nicht. Ich würde ja auch gern, Dave, so wie du, irgendwo predigen, aber ich kann das nicht. Gehen wir mal in die Anti-Ausredestellen rein. Römer 1, Vers 16. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Paulus sagt Folgendes in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich für das Evangelium nicht. Denn, die Begründung, es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Die Juden und die Griechen. Ich schäme mich für diese Botschaft nicht. Glaubt mir, ich habe mich schon oft für diese Botschaft geschämt. Wisst ihr warum? Weil ich die Kraft dieser Botschaft unterschätzt habe. Ich dachte immer, oh, wenn ich das Menschen erzähle, kommt bestimmt nichts bei raus. Oder wie mache ich das denn richtig? Oder ich mache das bestimmt falsch. Um welche Kraft geht es hier? Geht es um die Kraft meiner Worte? Nein. Geht es um die Kraft meiner Intelligenz? Nein. Die Botschaft ist die Kraft. Als ich das kapiert habe, dachte ich, okay, das macht es sehr viel einfacher. Ich muss nicht überlegen, oh, habe ich das jetzt für jedes Wort richtig gesagt? Sondern ich erzähle ihnen die Botschaft. Die Botschaft ist die Kraft, die die Menschen rettet. Amen. Das ist die Kraft. Okay? Das Wort Gottes. Die Botschaft. Das ist meine Kraft. Ich sage immer Leuten, wenn ich ihnen davon erzähle, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Sondern ich glaube, dass das eine Offenbarung Gottes ist, die ich einfach weitergebe. Mehr ist es nicht. Ich drehe das nicht rum. Ich versuche das nicht zu relativieren. Ich versuche es zu verstehen und dann weiterzugeben. Das ist alles. Und das ist die Kraft, die wir haben. Wenn du sagst, du hast keine Kraft, um das zu tun, sage ich, das ist falsch. Das ist eine Lüge des Feindes. Die Kraft liegt aber nicht in dir. Die Kraft liegt im Evangelium. Es gibt Leute, Riesenprediger, wo ihr denkt, ja, aber die können so gut. Ey, die haben Sachen schon gemacht. Ich habe die Autobiografie von Rainer Bonke gelesen zum Beispiel. Der hat mal in der Disco gepredigt, 10 Minuten, wo jeder vernünftige Prediger sagen würde, da bekehrt sich kein Mensch. Bei einer 10-Minuten-Predigt in der Disco. Und es hat sich jemand bekehrt. Nicht, weil er so schlau ist. Nicht, weil er so toll reden kann. Sondern, weil das Evangelium war. Es war die Botschaft Gottes. Dann sagst du, ja, okay, schön und gut. Ich habe die Botschaft Gottes, aber ich kann sie halt nicht weitergeben. Ich brauche schon irgendwas, was mir Kraft gibt. Kein Problem, Rezept kommt in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet euch wohlfühlen. Nee, steht hier nicht. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Die Ausreden schwinden für uns. Nicht wahr? Das habe ich nämlich auch irgendwann gemerkt, als ich die Bibel gelesen habe. Die Ausreden werden sehr gering, wenn ich die Bibel lese. Denn die Bibel sagt mir, erstens, die Botschaft ist klar vermittelt. Okay? Jesus, der am Kreuz gestorben ist, das verstehen wir, wenn wir die Bibel lesen. Und wir bekommen sogar den Geist Gottes in uns, die Kraft Gottes in uns, um das zu tun. Und hier steht, die Kraft Gottes wird kommen, damit wir Zeugen sind. Damit wir Menschen zum Glauben führen. Es gibt eine Stelle in 1. Korinther, die wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Da steht nämlich in 1. Korinther 13, wenn die prophetische Rede aufhören wird und die Zungenrede aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, so wird die Liebe doch nicht aufhören. Und manche sagen zum Beispiel, ja, deswegen gibt es jetzt Geistesgaben nicht mehr, weil da steht, die werden aufhören. Weil die Bibel ist das Vollkommene, weil da steht drin, es wird aufhören, wenn das Vollkommene da ist. Dann sagen sie, die Bibel ist das Vollkommene, deswegen brauchen wir keine Geistesgaben mehr. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das so. Im Himmel brauche ich keine prophetische Rede mehr. Im Himmel brauche ich keine Zungenrede mehr. Und im Himmel brauche ich keine Erkenntnis mehr. Wenn ich bei Gott bin, brauche ich diese Dinge nicht. Und 1. Korinther 12 und 14 sagt, wofür sind diese Dinge alle da? Nicht für mich, sondern für die anderen. Für die anderen. Die Kraft Gottes, die Gaben des Geistes, die Transformation des Geistes ist nicht nur für mich. Der Geist Gottes ist ein Geist, der mich gebrauchen möchte zum Wohle anderer. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um mich. Sondern es geht darum, dass es spielend leicht wird. Wirklich, ich sag's euch, das wird spielend leicht, Menschen von das Evangelium zu erzählen, wenn wir verstehen, dass der Geist Gottes die Arbeit macht und das Wort Gottes die Arbeit macht. Diese beiden machen die Arbeit. Und ich muss einfach mich leiten lassen. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Der Geist Gottes macht die Arbeit. Ganz viele sagen mir, ja Dave, du bist so mega extrovertiert und du kannst so toll reden da vorne. Ich sage euch mal eines. Wenn ich Gottesdienstleitung machen muss in Memmingen, habe ich eine Woche vorher Schiss. Weil ich mich da sehr, sehr unsicher fühle. Das wirkt vielleicht nicht so auf die Leute, ja, weil ich so stehen kann und einfach frei Schnauze reden kann. Das heißt aber nicht, dass ich jemand bin, der das alles kann. Ich glaube auch nicht, dass ich so toll predigen könnte oder dass ich überhaupt predigen könnte, wenn der Heilige Geist mir das nicht offenbart. Und wenn nicht er mich antreibt. Die Bibel sagt, wenn ihr redet, dann redet es als Gottes Wort. Und das ist genau mein Ding. Ich muss einfach weitergeben, was Gott sagt. Nicht, was auf meinen Mist gewachsen ist. Und das entspannt mich. Weil wenn ich hier was Falsches sagen sollte, könnt ihr zu mir kommen und sagen, Dave, Wort Gottes sagt was anderes. Dann sage ich vielen Dank, lieber Bruder, liebe Schwester, für diese Korrektur. Habe ich was dazugelernt? Und wenn nicht, dann ist es aber auch nicht mein tolles Ding und oh, ich verdiene Lob, sondern es ist Gottes Wort. Ich versuche nur weiterzugeben, was Gott sagt, weil ich glaube, dass das, was Gott sagt, stimmt. Das Wort und der Geist machen die Arbeit. Und das zeigt sich in Johannes 3. Nikodemus kommt zu Jesus, ein ganz gelehrter Pharisäer, der das ganze Alte Testament auswendig vorsagen kann. Ja? Der kommt zu Jesus und sagt, Meister, du hast irgendwas, was ich nicht habe. Grob übersetzt. Wie kriege ich das? Und Jesus sagt, du musst von oben geboren werden. Es wird übersetzt mit von Neuem geboren, aber eigentlich heißt das griechische Wort von oben her. Du brauchst eine geistliche Geburt nochmal. Und er sagt, hä, wie, aber ich kann ja nicht wieder zurück in den Leib meiner Mutter. Ne? So. Und Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und das ist das hier. Das Wasser ist das reinigende Wort Gottes und der Geist ist der Geist Gottes. Diese beiden machen die Arbeit, auch bei der Bekehrung. Es ist nicht, ich bekehre jemanden. Ich schaffe das. Das schaffe ich nicht. Ich kann nicht Worte finden, auch hier in dieser Predigt nicht, die in euer Herz hineingehen, weil ich euer Herz ja nicht mal sehe. Aber Gott kann es. Gott sieht das Herz. Und er kann das tun. Glaubt ihr das noch? Dass der Herr heute noch Wunder tut? Dass der Herr heute noch Menschen zum Glauben bringt? Und dass er dich dieses Jahr gebrauchen möchte, um das zu tun? Er möchte dich in seinem Team haben. Er könnte es alles selber machen, aber das will er nicht. Er sagt, das ist eure Verantwortung. Das ist eure Verantwortung. Und er sendet uns. Aber es ist nicht unsere Kraft. Aber es ist unsere Autorität. Was ist der Unterschied? Wenn du sagst, ich kann das nicht, stimmt. Du kannst das nicht. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich einen Menschen bekehren soll. Aber ich habe die Autorität, das zu tun. Ich habe die Autorität im Heiligen Geist, zu Menschen zu gehen und sie zu retten. Das ist meine Autorität. Das ist wie, wenn ich zu einem Menschen komme, der ein Kind Satans ist, der nicht gerettet ist, und ich zeige Satan einen Brief vor und sage, der Herr möchte den gerne für sich beanspruchen. Ja? Ich komme hier mit einer Autorität. Wenn wir über Gebet sprechen, wenn wir über Heilung sprechen, was glaubt ihr, was da passiert? Ich komme mit einer Autorität. Das ist nicht, oh Herr, vielleicht, wenn du möchtest. Ein Prediger auf der Konferenz letzte Woche hat eine wahnsinnig krasse Geschichte erzählt. Er hat auch gesagt, wir beten ganz oft so, Herr, und dein Wille und wenn du möchtest, ist alles schön und gut. Ja, das sind keine falschen Gebete. Aber er sagt, es gibt Situationen, da betest du nicht mehr so. Es gab ein Thema, hat er sich nie für interessiert, Malaria. Ja, es gibt zig Krankheiten auf der Welt. Er sagt, Malaria, hat er sich nie Gedanken gemacht, war ihm auch völlig egal. Ja, er spendet für andere Dinge, Malaria, das war einfach zu weit weg. Bis seine Tochter mal in Afrika war, zurückkam und Malaria bekam. Und kurz vorm Sterben war. Und dieser Mann hat gesagt, das Gebet war nicht mehr heilig. Der ist nämlich raus und hat geschrien. Der hat die Faust gehoben gegen Gott. Hat gesagt, Herr, du kannst sie nicht einfach verloren gehen lassen. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Das kann nicht wahr sein, dass sie jetzt stirbt. Und das zeigt ein bisschen, wie ernst es ihm war. Und am nächsten Tag ruft seine Tochter an und sagt, Papa, ich bin aus dem Krankenhaus, der Herr hat mich geheilt. Ist das nicht krass? Vielleicht brauchen wir mehr diese Autorität zu sagen, nein, 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 nein. Ich werde nicht klein beigeben. Ich werde für diesen Menschen beten. Und nicht, Herr, wenn du möchtest, rette ihn bitte. Er möchte, dass er gerettet wird. Das sagt er unmissverständlich. Gott möchte, dass er gerettet wird. Er wird ihn nur nicht zwingen. Und du kannst ihn auch nicht zwingen. Deswegen ist es auch so, wenn du einen Menschen hast, der einfach das Evangelium nicht hören möchte, dann sagt Jesus, dann zieh weiter und such dir jemanden, der es braucht. Ja? Jesus kam für die Kranken und für die Schwachen, nicht für die Gerechten. In Anführungszeichen. Ja? Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie wollen es nicht hören, Staub von den Füßen und weiterziehen. Okay, das kann passieren. Aber glaubt mir, da gibt es genügend Menschen, die das brauchen. Genügend. Genügend Kranke. Genügend Schwache. Genügend, die einen Weg suchen, ein Ziel suchen. Genügend. Da werden wir nie fertig in unserem Leben. Ja? Und wenn in Deutschland alle bekehrt werden, selbst wenn in Babenhausen alle bekehrt werden, ja, gibt es immer noch die Nachbarstädte. Und wenn in Bayern alle bekehrt werden, dann gibt es noch die anderen Bundesländer. Glaubt mir, in Ostdeutschland sieht es da sehr düster aus. Sehr düster. Ich habe die Gemeindeaufstellung des BFP gesehen. Baden-Württemberg, alles voll. Pff. Ostdeutschland, gefühlt 3 Gemeinden. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja. Die Ernte ist da. Die Ernte ist da, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Der letzte Punkt. Wenn du sagst, okay, ich sehe die Notwendigkeit. Ich weiß, es sollte und müsste und so. Ne? Und ich weiß, ich könnte das. Aber mir fehlt die Motivation. Mir fehlt die Hingabe. Die Kirche heißt auf Griechisch Ekklesia. Die Herausgerufenen. Okay? Wie kommt denn ein Mensch in die Kirche? Wie kommt denn der hierher? Kommen die von alleine wie die Tiere bei der Arche Noah? In Zweierreihen. Und laufen alle rein und sagen, okay, der Pinguin kommt rein. Oh, schön, Gottesdienst. Ja, und der Elefant kommt rein. Jawohl, hier ist Kirche. Wie kommen die denn rein? Was denkt ihr? Wenn Ekklesia die Herausgerufenen ist, dann muss man sie rufen. Ganz einfach. Hinter das Gleichnis von Jesus, er lädt die ganzen Gäste ein, also er ruft seine Gäste, sie kommen nicht. Und was sagt er dann zu seinen Dienern, der König oder der Herr? Geht hin und ruft die Leute an den Zäunen. Ruft sie. Holt sie zu meiner Feier. Ruft sie herbei. Sprecht die Einladung aus und sagt, ihr dürft alle kommen. Ihr dürft alle kommen. Klar, wenn du denkst, dass die Kirche hier, ist ganz nett und so, aber ob ich da jetzt meinen Bekannten mitbringen möchte, dann solltest du dir überlegen, ob du dich hier einbringst, dass die Kirche so ist, dass du deinen Freund mitbringen möchtest. Oder? Ruf die Leute. Es geht auch nicht darum, dass sie unbedingt hier in die Kirche mitkommen, was schon wichtig wäre, aber es fängt im Privaten an. Lad sie doch mal ein. Sprich doch mal mit ihnen. Und dann ruf sie geistlich. Ruf sie zum Herrn. Wir in Deutschland spielen oft Kirche. Das kann man so vergleichen. Viele Leute in der Kirche ist wie, wenn sie Mitglied bei der Feuerwehr sind, aber jedes Mal, wenn die Einsatzglocke läutet, bleiben sie zu Hause. Klar, du kannst schon theoretisch Mitglied in der Feuerwehr sein, aber ne? was macht denn das für einen Sinn? Wenn du zu keinem einzigen Einsatz gehst, sondern nur zu den Trinkfesten. Ne? Klar, dann bist du irgendwie auch Mitglied in der Feuerwehr und das Trinken ist ja auch nicht ganz unerheblich dort, habe ich gehört. Aber worum geht's? Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche bei der Feuerwehr ist nicht, juhu, wir haben einen Saufverein. Hoffentlich ist das nicht das Wesentliche. Das Wesentliche der Feuerwehr ist Menschen retten. Das Wesentliche der Kirche ist Menschen retten. Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche der Kirche Gottes ist Menschen retten. Nichts anderes. Nicht, wie laut, wie leise ist der Lobpreis? Welche Instrumente darf ich nicht spielen? Wo ist mein Sitzplatz? Ich finde die Gestaltung des Gottesdienstes nicht so toll. Wenn wir nur darüber reden, dann verpassen wir unseren Auftrag. Vielleicht sollten wir uns, und ich beziehe mich immer selbst mit Nein, weil das war die Frage, die ich mir für meine Jugend gestellt habe. Vielleicht müssen wir uns mal wieder die Frage stellen, sag mal, erfüllen wir eigentlich unseren Auftrag? Also ich auch als Persönlicher in der herausgerufenen Kirche, erfülle ich eigentlich noch den Auftrag der Kirche? Was machen wir hier? Ja? Es gibt so viele Kirchen, die, und ich spreche jetzt nicht unbedingt von dieser Kirche, sondern es gibt Kirchen, die werden zu so einem Kuschelverein. Hauptsache, es geht uns gut und wir sind gemütlich. Auch Hauskreise, Riesengefahr. Ja? Ja, wir sind seit 20 Jahren zusammen und es ist so schön und so warm und wir möchten nichts ändern. Ja, okay, das ist nett. Aber ist das das Ziel? Ist das das Ziel deines Hauskreises? Und es ist nicht schwer. Gestalte ein bisschen was um in deinem Hauskreis und bring Leute mit. Sagt, hey, nächste Woche, keine Ahnung, wir machen ein Gartenfest. Nichts Aufwendiges, jeder bringt einen Kuchen mit und wir treffen uns schön abends oder nachmittags und machen ein kleines Festle und jeder kann einen Kumpel mitbringen. Und plötzlich sind wir doppelt so viele und wir können in Kontakt treten mit den Leuten. Nicht gleich sie voll bepredigen vielleicht, aber wir können in Kontakt treten mit den Leuten und können ihnen die Liebe Gottes weitergeben. Wir können sie herausrufen und sagen, hey, ich habe was für dich. Wir reden über Kaffeedienst, Prediger, Lobpreis, Gestaltung, Technik, alles wichtig. Aber wenn das Wesentliche fehlt, dann ist es auch egal, wie viele englische Lieder wir im Gottesdienst haben. Ja? Dann wird der Gottesdienst nicht besser oder schlechter mit einem oder einem mehr oder weniger englischen Lied im Gottesdienst. Ja? Bekehren wir noch Menschen? Und diese Hingabe für die Menschen wünsche ich mir bei mir selber mehr. Und ich habe mir vorgenommen und ich habe Gott gesagt, Herr, bring mich zur Vernunft. Bring mich zur Vernunft. Nicht aus einem Muss. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich betone es nochmal. Wenn du denkst, es ist ein Muss, vergiss es. Die Bibel sagt ganz klar im Römerbrief, derjenige, der aus dem Gesetz handelt, tut es aus Pflicht. Derjenige, der es aus Gnade tut, tut es aus freien Stücken. Das ist keine Pflicht von dir, okay? Man, du musst nichts tun, außer sterben, so gefühlt, ne? So. Aber die Konsequenzen müssen wir tragen. Wenn du sagst, okay, möchte ich nicht, okay, dann möchtest du nicht. Aber dann, ganz salopp gesagt, beschwer dich nicht. Dann klag nicht. Dann sag nicht, Herr, mein Leben ist so langweilig. Oder warum erlebt der geistlich so viel? Oder warum ist es da so? Dann beklag dich einfach nicht. Dann mach dein Ding, aber beklag dich nicht. Aber wenn du sagst, okay, eigentlich möchte ich das schon. Eigentlich möchte ich das schon. Dann sage ich dir, du kannst. Du kannst das. Was glaubt ihr denn, wer wir hier vorne sind? Wir sind doch nicht die Erleuchteten und der Rest sind die armen Schäfchen. Ich bin weit weg von einem Erleuchteten. Frag meine Frau. Manchmal bin ich überhaupt keine große Leuchte. Nicht mal ein Kerzenschein. Aber ich habe eine Sache, die ich hoffe, dass Gott sie bewahrt bei mir und immer weiter nährt, die ich bei vielen verloren habe gehen sehen. Und das ist Eifer für Gott. Ich will das. Und auch wenn ich eine Zeit lang wieder wegkomme von Gott, weil ich mich nur um mich selbst drehe, komme ich wieder zurück zu Gott und sage, Herr, bewege mich neu. Bewege mich neu. Zeig mir, dass es notwendig ist für die Menschen. Sie müssen gerettet werden. Sie müssen. Es gibt keinen Weg für sie sonst. Zeig mir neu meine Autorität, dass ich das kann. Egal, wer ich bin. Egal, wer ich bin. Der Heilige Geist kommt über jeden, über alles Fleisch, sagt Joel 3. Alles Fleisch. Und die Jungen werden Träume haben und die Alten werden Gesichter sehen und so weiter und so fort. Ja, alle sind damit drin. Jung, alt. Und Herr, gib mir eine neue Hingabe. Mach mich unruhig. Das bete ich manchmal. Mach mich unruhig. Bewege mich. Lass mich nicht irgendwo stehen bleiben, wo ich nicht stehen soll, sondern dann mach mich hippelig. Gib mir ein Gefühl von, da muss ich irgendwas ändern. Ja? Und dann zeig mir die Richtung. Lass uns alle mal die Augen schließen. Ich entschuldige mich gleich mal für die nicht sehr angenehme Predigt. Aber ich hoffe, dass etwas angekommen ist bei dir. Ja? Und wenn du jetzt merkst, okay, Gott hat dich angesprochen. Nicht in einem Zwang. Wenn da Zwang ist oder so, dann geh nochmal in dich und sag, Herr, nee, das ist nicht von dir. Aber wenn du Begeisterung bekommen hast und Hingabe merkst und sagst, oh ja, irgendwie, das will ich doch eigentlich auch. Aber du merkst, da ist irgendwas, was dich hindert. Dann heb einfach mal deine Hand. Wenn du sagst, Herr, dieses Jahr, ich will mich gebrauchen lassen. Ich will. Nicht ich muss, ich will. Dann heb deine Hand und ich bete für uns, dass Gott uns neu erfüllt. Egal wie alt du bist, ich sage dir eines. Es gab Menschen, die waren 99 und haben noch Menschen gerettet. Es ist nie zu spät. Nie. Weder, dass du jemanden rettest, noch dass jemand gerettet wird. Und Jesus, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du uns als die Ekklesia, als die Kirche wieder neu rufst. Herr, wir sind deine Herausgerufenen. Wir sind die, die du berufen hast zu einem Werk, das du vollbringen möchtest. Jesus, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Du bist gekommen, um die Menschen zu retten. Du bist gekommen, damit die Menschen das Leben haben in Fülle. Du bist gekommen, damit wir die Wahrheit erkennen und den Vater, wie er ist. Und Herr, ich bete, dass du uns neu erfüllst. Herr, ich bete, dass du diese Stuhlreihen hier füllst in dieser Gemeinde mit Menschen, die gerettet werden. Ich spreche es aus im Namen Jesus, dass der Heilige Geist Kraft entfachen wird in dieser Gemeinde, dass die Menschen hier hereinströmen werden, dass Menschen kommen werden, weil sie gerufen werden von uns und dass sie erfüllt werden von deinem Geist. Herr, du musst sie bekehren und ich erwarte, Herr, dass wenn Menschen mit uns kommen zu dir, dass du dich um sie kümmerst. Herr, ich vertraue auf dich, dass wenn Menschen hier reinkommen, dass du sie ansprechen wirst, dass du sie erfüllen wirst. Aber ich bete, Herr, gebrauche uns. Erfüll uns neu mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen.